Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit zwei Themen, die man gemeinhin gar nicht mit Wissenschaft in Verbindung bringt. Es geht ums Essen. Nun, die beiden Beiträge, die ich mir dazu rausgesucht habe, beschäftigen sich auch mit am Rande nur mit wissenschaftlichen Themen und eigentlich eher mit Essen und Kochen und Backen. Und wir werden sehen, was daran wissenschaftlich ist, und wir werden auch sehen, ob das wirklich ganz so wichtig ist, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen worden sind, zu kennen. Der erste Beitrag, zum Pizzastein nämlich, den habe ich im Wesentlichen dem Spektrum der Wissenschaft vom 10. Januar dieses Jahres entnommen. Was ein Pizzastein ist, wissen die meisten. Woraus Pizzasteine bestehen, wissen vielleicht nicht so viele. Diese Pizzasteine werden allerdings auch aus ganz unterschiedlichen Materialien hergestellt. Es gibt sie zum Beispiel aus Edelstahl, und da heißen sie zumeist auch gar nicht Pizzastein. Dann gibt es Pizzasteine, die aus Schamottstein gefertigt werden. Schamottstein kennen wir eher aus dem Ofenbau, wo er wegen seiner enorm hohen Fähigkeit zur Wärmespeicherung und Wärmeverteilung eingesetzt wird. Sie sind robust und halten hohen Temperaturen stand, was sie ideal für das Backen von knusprigen Pizzen macht. Dabei können sie Feuchtigkeit vom Pizzaboden aufnehmen und während des Backens kontrolliert abgeben. Heute bestehen Pizzasteine zumeist aus Kordierit. Kordieritsteine zeichnen sich ebenfalls durch ihre außergewöhnliche Wärmespeicherung und Beständigkeit aus. Sie können extrem hohen Temperaturen standhalten, ohne zu brechen oder zu reißen. Dadurch erhitzen sie sich schnell und gleichmäßig, was ein einheitliches Backen erleichtert. Außerdem kommen sie mit Temperaturschwankungen etwas besser zurecht als ihre Pendants aus Schamott, obwohl beide keinen schnellen Schwankungen ausgesetzt werden sollten. Und sie sind durch die feine Porung einfacher zu reinigen als Schamottsteine. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit wird Kordierit in technischen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel als Wärmedämmelement in Öfen, in der Elektrokeramik oder als Trägermaterial für Katalysatoren in der Automobilindustrie. Aber auch im alltäglichen Gebrauch zeichnet sich Kordierit durch seine Fähigkeit zum Wärmespeichern aus, und sie werden deswegen beispielsweise verarbeitet zu hochwertigen Pizzasteinen. Die Wärmespeicherfähigkeit ist ein entscheidender Aspekt beim Pizzabacken, und Kordierit brilliert in diesem Bereich. Hohe Temperaturen beim Pizzastein sind nämlich notwendig, um einen knusprigen Boden hinzubekommen. Kordierit ermöglicht es dem Pizzateig auch, schnell zu backen und eine appetitliche Bräunung zu entwickeln, während die Feuchtigkeit im Inneren der Pizza eingeschlossen wird. Dies führt zu einem perfekt gebackenen Teig, der außen knusprig und innen zart ist. Darüber hinaus trägt die hohe Temperatur von Kordierit dazu bei, dass der Belag gleichmäßig und schnell gart. Dies ist besonders wichtig, um Zutaten wie Käse, Gemüse oder Fleisch gleichmäßig zu erwärmen und köstliche Aromen freizusetzen. Hier kommt vor allem die Fähigkeit von Kordierit zum Tragen, Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Denn wenn die noch nicht gebackene Pizza mit dem Pizzaschieber auf den heißen Stein gelegt wird, entzieht sie ihm sofort Hitze. Wenn der Pizzastein aber richtig aufgeheizt ist und die Hitze auch halten kann, wird er auch mit einer reich belegten Pizza fertig und kann sie gleichmäßig knusprig backen. Und sogar als Brotbackstein eignet er sich. Die Widerstandsfähigkeit ist eine weitere herausragende Eigenschaft von Cordierit, denn es kann Temperaturschwankungen besser bewältigen als einige andere Materialien. Dies bedeutet, dass der Stein weniger anfällig für Risse oder Beschädigungen ist, die durch plötzliche Temperaturveränderungen verursacht werden können. Bruchgefahr besteht dagegen, wenn der Stein hinunterfällt. Auch den Pizzaschneider sollte man lieber auf einem dafür geeigneten Untergrund verwenden. Was ich bisher alles erzählt habe, hatte mit Wissenschaft eigentlich noch gar nichts zu tun. Es war eigentlich eher so etwas wie Erfahrungswissen. Was wissenschaftlich an Cordierit interessant ist, ist aber, dass er, wie nur wenige andere Materialien, seine Größe nur geringfügig ändert, egal wie heiß das Material wird. In eine Richtung schrumpft es im Ofen sogar, während es sich in den beiden anderen Richtungen ausdehnt. In der Technik ist solch ein Verhalten begehrt für Anwendungen bei hohen Temperaturen. Wenn sich Bauteile nämlich immer wieder stark ausdehnen und schrumpfen, entstehen Spannungen, die es zerstören können. Materialien wie Cordierit, die sich über weite Temperaturbereiche kaum verändern, sind deswegen viel widerstandsfähiger. Martin Duff von der Queen Mary University of London und Li Li von der Civil Aviation Flight University of China in Guanghan haben die Hintergründe dieses seltsamen Verhaltens entschlüsselt. Wie sie in der Fachzeitschrift Matter berichten, wirken zwei Effekte gegeneinander und gleichen sich nahezu aus. Einerseits können stärkere Bewegungen das Kristallgitter auch zusammenziehen. Dann nämlich, wenn Atome durch ihre starken Hitzeschwingungen die benachbarten Atome aufeinander zuziehen und der Abstand zwischen diesen geringer wird. Andererseits können, sagen wir, Gelenke im Kristallgitter die Verformungskräfte auf die ganze Struktur übertragen, sodass zum Beispiel ringförmige Strukturen oval werden. Sie dehnen sich also in eine Richtung aus und ziehen sich in der anderen zusammen, ganz ähnlich wie das Gitter eines Jägerzauns, wenn man es längs streckt. Bei niedrigen Temperaturen führen Schwingungen relativ niedriger Frequenz dazu, dass Atome im Kristall ihre Nachbarn aufeinander zuziehen. Dadurch schrumpft Cordierit in allen drei Raumrichtungen etwas. Steigen die Temperaturen weiter, übertragen sich die hochfrequenten Schwingungen der Atome über die Gelenke aufs Kristallgitter. Dadurch wird die Schrumpfung in zwei Raumrichtungen umgekehrt und neutralisiert. Insgesamt führt das dazu, dass sich Cordierit im Ofen nur minimal ausdehnt und in einer Richtung sogar ein kleines Stückchen schrumpft. Aber zurück zur Praxis. Nicht verwundern lassen sollte man sich, wenn Cordierit im Laufe der Zeit eine Patina aus Flecken und Verfärbungen entwickelt. Diese Patina ist ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit des Steines nicht. Im Gegenteil, sie verleiht dem charakteristischen Aussehen einen rustikalen Charme. Der Cordieritstein muss in den noch kalten Backofen gegeben werden und dann für 30 bis 45 Minuten, je nach Dicke des Steins und Herstellerangaben, aufheizen. Cordierit ist äußerst vielseitig und kann sowohl im Backofen als auch auf dem Grill zum Backen verwendet werden. Diese Flexibilität macht die Steine zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Kugelgrill, unabhängig davon, ob er mit Gas, Holzkohle oder Elektro betrieben wird. Die Verwendung des Pizzasteins im Backofen ermöglicht es, köstliche Pizzen mit knusprigen Böden und perfekt gegarten Belegen zu Hause zu genießen. Das Cordierit nimmt die Hitze im Backofen auf und gibt sie konstant an das Backgut ab. Dadurch wird der Backvorgang optimiert und die Pizza erhält eine ideale Textur und Konsistenz. Auch der zweite Beitrag zur praktischen Wissenschaft, den ich herausgesucht habe, bezieht sich auf die Gastronomie. Und zwar ebenfalls auf ein italienisches Gericht, nämlich die Spaghetti Cacio e Pepe. Und auch ihn habe ich dem Spektrum der Wissenschaft entnommen, und zwar vom 15. Januar des Jahres. Cacio e Pepe wird vom Chefkoch als Mutter aller römischen Pasta bezeichnet, mit dem Zusatz, dass man die Basis der römischen Pasta-Klassiker beherrscht, wenn man dieses Rezept beherrscht. Ob das daran liegt, dass sie nur aus zwei Zutaten besteht, aus den Spaghetti nämlich und aus Pecorino, weiß ich nicht sicher. Denn Wasser, Pfeffer und Salz, die man ebenfalls benötigt, werden als Zutaten meist gar nicht mit aufgeführt. Das Rezept ohne Details ist ganz einfach. Man kocht die Nudeln, wie man eben Nudeln kocht, macht aus Nudelwasser, geriebenem Pfeffer und dem geriebenen Pecorino die Soße, in der die Nudeln dann gar gekocht werden. Diese Soße kann bei dem Gericht das eigentliche Problem sein. Chefkoch beschreibt die Heimtücke dieser Soße gleich an zwei Stellen. Erstens, beim Anrühren des Pecorinos im Wasser heißt es: Wichtig, hier vorsichtig mit der Wassermenge sein. Wirklich nur so viel, dass eine Creme entsteht. Im Zweifel lieber einen Esslöffel weniger. Und zweitens, mit der Stärke aus den Spaghetti, dem Pastawasser und dem Pecorino entsteht die Soße. Immer gerade genug Wasser hinzugeben, dass die Pasta fertig kochen kann, aber immer nur so viel, dass die Konsistenz der Soße perfekt ist, sobald die Pasta fertig gegart ist. Leider ist es keine reine exakte Wissenschaft. Man braucht da etwas Übung und Gefühl. Viel Rühren bzw. Pfannenschwenken hilft, die Konsistenz der Soße perfekt zu machen. Tatsächlich ist das Gericht berüchtigt dafür, schief zu gehen. Die Soße klumpt. Das passiert so häufig, dass sich jetzt Fachleute mehrerer internationaler Institute, darunter das Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden, zusammengetan haben, um das Rätsel der Käsesoße zu lösen. Und die Überschrift über dem entsprechenden Artikel bei Spektrum lautet: Die Thermodynamik der perfekten Käsesoße. Das Team um Giacomo Bartolucci von der Universität Barcelona stellt dazu ein Phasendiagramm des Systems Wasser, Stärke, Käse auf und kommt zu dem Ergebnis, dass in der Praxis das entscheidende Problem die Stärkekonzentration ist. Wie die Forschenden jetzt berichten, enthält das Nudelwasser oft zu wenig Stärke, um eine stabile Emulsion zu erzeugen. Deswegen empfehlen sie, die Stärkekonzentration gezielt zu erhöhen, entweder durch Einkochen des Wassers oder durch zusätzliche Maisstärke. Beim entscheidenden Schritt bei der Herstellung des Gerichts gibt man den geriebenen Pecorino-Käse in das warme, stärkehaltige Pastawasser. Dabei sollen Fett und Protein aus dem Käse im Wasser eine einheitlich cremige Soße bilden. Thermodynamisch allerdings ist dieser Zustand nicht stabil. Fett und Wasser neigen dazu, sich zu trennen, und die durch die Hitze aufgefalteten Proteine sind in großen Klumpen ebenfalls stabiler als in gelöstem Zustand. Die Stärke wirkt als Emulgator, der diese Trennung verzögert und die Käsesoße stabilisiert. Entsprechend sind Käse-Wasser-Gemische ohne Stärke instabil. Oberhalb von 60 bis 65 Grad entfalten sich die Proteine des Käses und bilden sofort einen großen Klumpen, was die Fachleute als Mozzarella-Phase bezeichnen. Doch selbst wenn Stärke vorhanden ist, ist die Soße berüchtigt instabil. Trifft man beim Kochen nicht den perfekten Punkt, machen Proteinklumpen die Soße ungenießbar. Um nun herauszufinden, welche Rolle die jeweiligen Komponenten für dieses Verhalten spielen, stellte die Arbeitsgruppe Lösungen mit verschiedener Stärkekonzentration wie auch mit verschiedenen Mengen Käse her und erwärmte sie jeweils in 5-Grad-Schritten. Dabei zeigte sich einerseits, dass zunehmende Stärkekonzentrationen die Käse-Wasser-Emulsion bei immer höheren Temperaturen stabilisieren. So kann die Soße bei 4% Stärkeanteil bis zu 80 Grad warm sein, ohne dass sich größere Klumpen bilden. Das ist bereits zu heiß zum Essen. Mehr Stärke ist nicht empfehlenswert, weil die Käsesoße dann schleimig wird. Andererseits spielt das Mengenverhältnis von Käse und Wasser eine überraschende Rolle. Die Stabilitätskurve ist nämlich abhängig vom Wasseranteil und sie verläuft U-förmig. Wie das Team zeigte, ist es deswegen eine schlechte Idee, Wasser und Käse etwa im Verhältnis 1:1 zu mischen. Bei 1,1 mal so viel Wasser wie Käse verklumpt die Mischung am schnellsten. Darunter oder darüber, bei Wasseranteilen unter 0,9 und über 1,3 relativ zum Käse, steigt die Temperatur, bei der sich Klumpen bilden, stark an. Basierend auf den Experimenten präsentiert die Arbeitsgruppe deswegen ein perfektes Rezept für Spaghetti Cacio e Pepe mit einem Stärkeanteil von 2-3% im Wasser. Dazu kocht man 4 Gramm Stärke in 40 Milliliter Wasser auf, lässt die Mischung ein wenig abkühlen und gibt 160 Gramm Pecorino dazu. So, und wer nach dieser Rezeptur vorgeht, mag erfolgreich sein. Ich selbst halte mich da eher an die hergebrachten Empfehlungen in den Kochrezepten von Eltern, Großeltern oder eben chefkoch.de. Guten Appetit!